Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Kann man die Zukunft vorhersagen? Nein, wahrscheinlich nicht, aber man kann sehr viel aus der Vergangenheit lernen. Und da setzt Forecasting an, konkret die sogenannte Monte-Carlo-Simulationsmethode. Dominik hat Felix Rink zu Gast. Felix war schon ein paar Mal hier bei uns im Podcast. Er ist Experte für Kanban und Flow und auch Flight Levels. Und insbesondere aus diesem Bereich des Flows ist das Thema Predictability und Vorhersagbarkeit im Sinne von Forecasting ein Spezialthema von ihm. Felix erklärt also, wie diese Monte-Carlo-Simulation funktioniert und wie sie Product-Ownerinnen und Product-Ownern in ihrer täglichen Arbeit mit Stakeholdern helfen kann, die ach so oft benötigten Vorhersagen über Fertigstellungstermine zumindest annähernd gut vorhersagen zu können. Ich hoffe, dass ihr viele Impulse aus dieser Folge mitnehmt und eine ganze Menge lernt. Viel Spaß dabei.
Wir werden als Product Owner ja immer wieder gefragt, wann seid ihr eigentlich fertig? Und wir haben dazu auch schon die eine oder andere Folge gemacht. Heute wollen wir uns aber eine Methode genauer anschauen, die in diesem Zusammenhang häufiger genannt wird. Und zwar die Monte-Carlo-Simulation. Jetzt habe ich uns einen alten Gast wieder rausgeholt, beziehungsweise wieder eingeladen. Felix Rink ist heute an meiner Seite. Felix, schön, dass du da bist.
Hallo Dominik, danke für die Einladung.
Wir hatten mit dir ja auch schon zum Thema, wann ist etwas fertig und so weiter gesprochen. Heute soll es ganz speziell um die Monte-Carlo-Simulation gehen. Bevor wir voll einsteigen und da vielleicht der eine oder die andere noch nicht die alte Podcast-Folge gehört hat, magst du dich denjenigen nochmal kurz vorstellen, die dich vielleicht doch noch nicht kennen sollten?
Gerne. Ich bin Berater und Trainer für das Thema Flow im Allgemeinen und Kanban und Flight Levels so im Speziellen. Das ist das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige. Das heißt, ich helfe Organisationen, ihre Wertströme und Wertflüsse zu optimieren und Systeme zu entwickeln, die zu besserer Wertschöpfung führen. Das ist das, was ich tue. Seit 15 Jahren mache ich das ungefähr und im Rahmen von Coaching und Beratungsmandaten, aber auch Trainings bei ProKanban.org oder der Flight Levels Academy.
Genau. Sehr gut. Dann lass uns mit dem wichtigen Thema der heutigen Folge direkt einsteigen. Monte-Carlo-Simulation. Was ist das eigentlich?
Genau, was ist eine Monte-Carlo-Simulation? Ganz allgemein gesprochen könnte man sagen, Monte-Carlo-Simulationen sind ja ein Simulationsmodell, welches verschiedene Szenarien durch sehr, sehr, sehr viele Zufallsexperimente durchprobiert, um eine Aussage darüber zu treffen, welche dieser Szenarien in der Zukunft wahrscheinlicher sind als andere. Und Monte-Carlo-Simulationen werden genutzt im Allgemeinen gerne in der Physik oder in der Finanzwirtschaft, aber auch bei Wetterprognosen. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Also Umfeldern, die komplex sind und die jetzt nicht ohne weiteres, sage ich mal, linear analysierbar sind. Und ich glaube, in so einem Umfeld sind wir in der Wirtschaft im Allgemeinen und in der Produktentwicklung im Speziellen wahrscheinlich auch unterwegs, in komplexen Umfeldern. Und da hilft auch die Monte-Carlo-Simulation weiter, ein paar Aussagen über die Zukunft zu treffen.
Ich verstehe die Monte-Carlo-Simulation als eine Technik, die mir eben genau das, was du gerade gesagt hast, verspricht, nämlich zu sagen, okay, in der Zukunft, ausgehend von historischen Daten beispielsweise, wie beim Wetter auch, wird sich das wahrscheinlich bei dir so oder so entwickeln, in diesem Korridor mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung oder ähnliches. Aber so mal grundsätzlich, um das auch vielleicht ein bisschen mehr zu greifen, wie funktioniert das genau?
Wie funktioniert das genau? Eine Monte-Carlo-Simulation im Allgemeinen oder jetzt auch tatsächlich im Hinblick auf die Frage, ja, wann ist es fertig?
Also ruhig erstmal im Allgemeinen. Also jetzt von mir aus auch so, dass wir das Wetter damit quasi forecasten können. Aber ich glaube, alleine um zu beurteilen, ob das etwas ist, das mir helfen kann, etwas, auf das ich mich verlassen kann, etwas, das ich vielleicht auch selber auch berechnen kann, mit welchen Mitteln hinterher auch auf jeden Fall abhängig vom Kontext. Würde ich halt gerne erstmal verstehen, okay, wie funktioniert das jetzt?
Also eigentlich ist es enttäuschend einfach. Ich habe immer ein, zwei Beispiele, die ich gerne nutze, um das so ein bisschen zu verbildlichen oder verständlich zu machen, was da im Hintergrund eigentlich passiert. Und das ist gar nicht so viel. Das schönste Beispiel, was ich kenne, ist, wenn man sich überlegt, ich habe eine Münze und gehen wir mal davon aus, die Münze, wenn ich die werfe, die kann tatsächlich nur auf zwei Seiten landen, Kopf oder Zahl. Und ich möchte rausfinden, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn ich die Münze jetzt werfe, dass dabei zum Beispiel Kopf rauskommt. Was würdest du denn sagen? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich bei einem Wurf einer Münze Kopf bekomme?
Wahrscheinlich 50% der Fälle.
Wahrscheinlich 50%. Also wenn es tatsächlich nur die zwei Zustände gibt, Kopf oder Zahl, könnte man sagen, na gut, ist relativ einfach. Oder? Ja, also 1 geteilt durch 2 macht 0,5, macht 50%. Das ist relativ einfach auszurechnen oder auch sich gut vorzustellen. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel zwei Würfel hätte und ich überlege, wie wahrscheinlich ist es denn mit zwei Würfeln zum Beispiel eine 7 zu würfeln? Was würdest du denn dann sagen? Wie wahrscheinlich ist das?
Jetzt stell mich doch hier nicht bloß. Ich hatte mal Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber es ist schon lange her. Aber dass ich eine bestimmte Zahl würfel, ist ja 1 von 6. Das hatte ich jetzt zweimal und ich habe die Kombination, die 7 ergeben. Irgendwie so?
Ja, irgendwie so. Ich muss zugeben, ich habe das dann halt auch nachgeschlagen, ja, als ich das erste Mal drüber nachgedacht habe. Die Zahl, die dabei rauskommt, ist 16,7%. Die Wahrscheinlichkeit ist 16,7%. Das kann man nachgucken, das könnte man sogar ausrechnen. Ich weiß nicht, ich habe 2 6-seitige Würfel, das macht 36 Möglichkeiten. Wenn man sich anguckt, welche Kombinationen gibt es so, die eine 7 ergeben, kommt dann da halt 6 Kombinationen raus. Ja, und das, wenn man das ausrechnet, sind halt 16,7% der Ergebnisse halt eine 7. So, das könnte man jetzt auch relativ einfach noch irgendwie mathematisch herleiten. Bei zwei Würfeln ist es nicht sonderlich schwierig. Das ist auch vielleicht noch nicht komplex. Aber nehmen wir mal an, wir beide, wir mögen kein Mathe. Wir kriegen Ausschlag von Mathe. Wenn wir Mathe benutzen, kriegen wir Ausschlag. Das heißt, wir möchten Mathematik vermeiden. Was wäre denn eine Möglichkeit, außer es auszurechnen, was wäre noch eine Möglichkeit, das rauszufinden? Wie wahrscheinlich ist es, zum Beispiel jene 7 zu würfeln?
Ich würfel ganz oft und schreibe mir die Ergebnisse auf.
Genau. Ich probiere es einfach aus. Ich nehme 2 Würfel, mache eine Tabelle, würfel und schreibe irgendwie die Zahlen von, sagen wir mal, von 1 bis 12 auf und gucke halt jedes Mal, wenn ich ein Ergebnis habe, mache ein Kreuzchen, was dabei rauskam. Mir wird irgendwann mit der Zeit auffallen, 1 kommt gar nicht so oft vor und je länger ich würfel, merke ich, es kommt sogar gar nicht vor. Bei 2 Würfeln, 13 kommt auch nicht vor. Die 2 kommt nicht so häufig vor, weil da gibt es nicht so viele Kombinationen, wie ich dann merke. Und dann habe ich so, eine Verteilung und merke dann irgendwann so, okay, ich habe jetzt so 100 Mal gewürfelt oder vielleicht sogar 1000 Mal gewürfelt. Da ändert sich jetzt gar nichts mehr so sehr an den Verteilungen. Es ist einfach so und so wahrscheinlich, dass eine 7 rauskommt und so wahrscheinlich, dass eine 6 oder eine 8 rauskommt. Das merke ich irgendwann mal nach sehr, sehr häufigen Würfeln. Nach 10 Mal Würfeln wird das vielleicht noch nicht so klar, das Bild, aber nach 1000 Mal, nach 10.000 Mal kriege ich ein sehr, sehr gutes, deutliches Bild dafür, wie die Wahrscheinlichkeiten verteilt sind bei diesen 2 Würfeln. Und streng genommen, was ich da gemacht habe, ist dann eine Monte-Carlo-Simulation. Ich habe einfach sehr, sehr, sehr häufig gewisse Szenarien durchprobiert, um zu schauen, welche wahrscheinlicher sind als andere und könnte dann sagen, na gut, also wenn ich jetzt das nächste Mal würfel, naja, ich würde jetzt zumindest sagen, eine 7 ist wahrscheinlicher als alle anderen Möglichkeiten, auch wenn es nicht sonderlich wahrscheinlich ist. 16,7% ist nicht viel, ne? Aber es ist das wahrscheinlichste Ergebnis. Und das ist so, dieses Ausprobieren von diesen Szenarien ist letzten Endes das, was eine Monte-Carlo-Simulation hauptsächlich ausmacht. Sehr, sehr häufig halt eben.
Okay, das habe ich jetzt soweit verstanden, wie die generell funktioniert. Wenn ich mir aber jetzt so eine Prognose genauer anschaue, also ich habe jetzt diese Würfel, ich würfel ganz oft, ich habe quasi historische Daten, aus denen ich irgendwie eine Prognose für die Zukunft treffen möchte. Suche ich mir jetzt dann irgendwie einen Korridor aus, weil es, ne, die Frage wäre zum Beispiel auch, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich eine 7 würfel? Dann kannst du halt sagen, na, es gibt halt so viele Möglichkeiten und so weiter und ich kann irgendwie weiter in die Zukunft gehen und sagen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich hinter 5-mal eine 7 würfel, 5 Würfe nacheinander sozusagen. Wenn ich das aber jetzt adaptiere auf die digitale Produktentwicklung vor allem, ich weiß, es geht auch in der nicht digitalen, aber in der Produktentwicklung als solches, wie finde ich denn heraus, welche Würfel ich habe?
Also welche Werte auf meinem Würfel stehen, könnte man sagen. Mhm. Also was ich würfeln kann. Mhm. Genau. Das ist eigentlich relativ einfach. Also was wir nutzen sind, wie du ja schon sagst, historische Daten. Das heißt, wir gucken uns einen Zeitraum aus der Vergangenheit an. Ich sage jetzt mal eine einfache Tabelle, die letzten 2 Wochen zum Beispiel oder meinetwegen die letzten 3 Wochen. Und schau einfach, ja, wie viel Arbeiten sind pro Zeiteinheit in den letzten 2 Wochen fertig geworden. Ich könnte zum Beispiel sagen, ja, am ersten Montag von diesen 2 Wochen ist eine Arbeit fertig geworden, an den darauf folgenden Dienstag 3, am Mittwoch ist da mal nichts fertig geworden, wie das so ist, am Donnerstag wieder 2 Arbeiten. Also ich habe so eine Sequenz von fertiggestellten Arbeiten pro Tag in dem Fall, also pro Zeiteinheit. Am Wochenende wird wahrscheinlich üblicherweise nichts fertig, das ist häufig 0. Und das schaue ich mir an und sage jetzt einfach, okay, ich mache mir einen, in dem Fall sagen wir mal, um im Bild zu bleiben, einen 14-seitigen Würfel und schreibe da diese Zahlen drauf. Manche kommen häufiger vor, manche nicht so häufig und manche gar nicht. An meinem Beispiel eben kam vielleicht eine 0 ein paar Mal vor, eine 8, aber vielleicht nur einmal, je nachdem, was für einen Prozess ich habe, ne? Und dieser Würfel hat dann quasi ja auf den Würfelseiten meinen Durchsatz abgetragen, den ich in den letzten 2 Wochen so mit meinem Prozess, den ich da betreibe, zustande bekommen habe. Und diesen Würfel könnte ich dann nehmen und sehr, sehr häufig würfeln, um zu schauen, ja, was kommt in Zukunft bei mir höchstwahrscheinlich häufiger vor und was nicht so häufig. Also dass ich jetzt 25 Mal hintereinander eine 8 würfel, ist halt nicht so wahrscheinlich. Aber wenn ich mehrere Nuller oder Einser drin habe, die kommen dann halt durchaus häufiger vor in meinem Beispiel. Und dann ergibt sich so ein Bild, wie wahrscheinlich ist es, dass wir so und so viele Arbeiten innerhalb eines gewissen Zeitraums in der Zukunft fertig bekommen.
Aber das heißt, ich würde sozusagen eigentlich könnte ich jetzt sagen, ich habe ja, wenn ich jetzt 5 Zeititerationen in die Zukunft schauen will, dann nehme ich für jede dieser Zeititerationen eigentlich alle Möglichkeiten meines Würfels. Jetzt habe ich in der Vergangenheit, ne, 14 Tage hast du als Beispiel genommen, da ist die 0 halt häufiger dabei als andere Zahlen. Die 8 ist vielleicht nur einmal dabei, weil es einen Tag gab, wo halt 8 Sachen fertig geworden sind. Und ich bilde sozusagen alle kombinatorischen Varianten daraus, oder? Also jetzt so rein mental. Ich habe einmal, könnte ja auch überall 0 stehen, aber einmal könnte auch überall 8 stehen. Aber wenn ich halt sämtliche Kombinationen alle miteinander vergleiche, gibt es ein bestimmtes Gesamtergebnis, das häufiger vorkommt als andere. Das heißt, alles komplett 0 und alles komplett auf 8, also 8 mal 14. Diese beiden sind quasi am Rand der Wahrscheinlichkeitsfunktion, ne? Die sind also extrem unwahrscheinlich. Wie bestimme ich denn oder wie entscheide ich am sinnvollsten, welche Spanne ich quasi nehme, um so einen Forecast zu definieren? Also packe ich jetzt die ganzen Nullen oder ne, wo alles 0 ist oder wo alles 8 ist, noch mit rein, dann hätte ich ja quasi alles, dann ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass ich irgendwann sage, dann sind wir fertig. Nehme ich jetzt so die inneren 10%, die inneren 20, die innere Hälfte, keine Ahnung. Also was ist so der Korridor der Auswahl, die ich da treffen muss?
Ja, also diese Ränder, die du da beschrieben hast, die kommen sehr, sehr selten vor. Andere Ergebnisse, andere Kombinationen kommen häufiger vor. Und ich kann ja zum Beispiel in meinem Ergebnis sehr häufig herausgefunden haben, dass ich zum Beispiel in den nächsten 2 Wochen 10 Arbeiten fertig bekomme. Das kommt vielleicht häufiger vor. Also es gibt ja viele Möglichkeiten jetzt an Kombinationen, die eben diese 10 ergeben. Die Sequenz aus meiner Vergangenheit, genau die wird ja so nicht mehr vorkommen, sondern einfach andere Kombinationen, die zum Beispiel ja, 10 Arbeiten ergeben, die in den nächsten 2 Wochen fertig werden könnten. Und das kommt so häufig vor, dass ich zum Beispiel sage, naja, von meinen 10.000 Versuchen haben 400 oder 500 ergeben, dass ich 10 Arbeiten fertig kriege. Das ist ja schon mal ganz gut. Also es ist ja nicht wenig, 400 oder 500. Aber ja, das sind vielleicht nur 5% von meinen Würfelergebnissen. Das ist so ein bisschen wie bei der 7. Die kommt zwar am häufigsten vor, aber es ist nicht sonderlich wahrscheinlich, dass sie nochmal vorkommt. Also 16,7% ist ja trotzdem nicht viel. Und bei unserem Szenario würde ich jetzt hingehen und sagen, ja, okay, also 10 Arbeiten kamen 500 Mal vor. Wie viel oder wie häufig kam denn mehr als 10 vor? Also 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt, mehr ist ja immer gut. Mehr erlaube ich mir einfach fertigzustellen. Das heißt, ich suche mir einfach den Punkt in meinen Ergebnissen, wo das Würfelergebnis mehr als 10 Arbeiten ergeben hat, rechne das zusammen und komme dann vielleicht auf 5.000 von den 10.000 Fällen, die halt 10 oder mehr Aufgaben ergeben haben als Ergebnis. Und dann hätte ich ja schon 50% meiner Würfelergebnisse, die sagen, du schaffst mehr als 10 Aufgaben. 50% ist jetzt wieder, ja, wirf eine Münze, ist auch nicht sonderlich genau. Das heißt, wenn ich sage, ich brauche, ich möchte weniger Risiko eingehen oder ich brauche eine genauere Aussage, dann suche ich mir halt den Punkt, wo 8.500 meiner Würfelergebnisse gelandet sind. Also 85%. Das sind dann vielleicht nicht mehr 10, sondern 7. Aber ich habe halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das dann stimmt, dass ich 7 oder mehr Aufgaben fertig kriege. Also je nachdem, welches Risiko ich eingehen will, muss ich gucken, wie viel von den Würfelergebnissen nehme ich dazu und als Teil meiner Aussage.
Aber das heißt, ich müsste in der Lage sein, mit der Monte-Carlo-Simulation hinter einer Aussage methodisch unterfüttern zu können, mit 80% Wahrscheinlichkeit sind wir in diesem Zeitkorridor fertig.
Genau. In meinem Beispiel hatte ich ja, gut, ich habe jetzt die 10 auf die 50%, Perzentile ist es ja dann, gelegt. Aber sagen wir mal, ja, mit 85%iger Wahrscheinlichkeit sind wir in dem Zeitraum, kriegen wir 7 Aufgaben oder mehr fertig. Zum Beispiel in unserem 2-Wochen-Sprint. Und das ist dann halt quasi auch mein Risikoprofil, was ich dann nehmen kann. 15% Risiko, dass ich 6 oder weniger Aufgaben fertig kriege, ist halt mein Risk, was ich eingehe. Und da muss ich halt überlegen, passt das, gehe ich das ein oder möchte ich mehr Sicherheit? Dann muss ich ja weniger Aufgaben zusagen, könnte man sagen. Oder kann ich mehr Risiko eingehen und dafür halt mehr als 10 Aufgaben committen, auf gut Deutsch gesagt. Ja.
Wenn ich jetzt dir gerade so zuhöre, dann hast du eben gesagt, wie viel Arbeit kriege ich pro Tag fertig? Ist das etwas, was du grundsätzlich empfiehlst, dass man auf Tagesbasis und Arbeit gehst? Oder, weil ich kenne auch oder KollegInnen, die halt sagen, wir gucken mal, wie viel Arbeit schaffen wir in einem Sprint, beispielsweise 2 Wochen. Und dann sagen sie, wir brauchen halt eine gewisse Anzahl von Sprints, um damit eine Monte-Carlo-Simulation füttern zu können. Jetzt hattest du als Beispiel gerade Tage genommen. Ist da ein relevanter Unterschied? Ist das gehüpft wie gesprungen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also kannst du machen, ist jetzt nicht falsch oder verboten. Verboten ist sowieso nichts. Eine Monte-Carlo-Simulation nimmt einfach, was du ihr gibst. Ist halt die Frage, wie genau deine Aussage sein soll oder was du auch für eine Datenbasis hast. Also bei 2-Wochen-Sprints ist es halt so, ich kriege halt nur alle 2 Wochen einen neuen Datenpunkt. Und eine Monte-Carlo-Simulation sollte ich halt mit mehr als einem Datenpunkt füttern, weil sonst gibt es nicht viel zu würfeln. Und so, ich sag mal, so ab 10 Datenpunkten fängt es an, Spaß zu machen oder erstmal Sinn zu ergeben. Ab 15 fängt es an, Spaß zu machen und viel mehr als 20 brauche ich nicht, weil das Ergebnis nicht mehr sonderlich genauer wird. Und ja, in dieser Spannweite bei 2-Wochen-Sprints müsste ich ja jetzt 10 Sprints warten, damit ich 10 Datenpunkte habe. Um noch ein besseres Ergebnis zu haben, 20 Sprints. Das ist eine richtig lange Zeit, je nachdem, wie lang mein Sprint ist. Das ist ist so das Hauptproblem. Das heißt, ich muss sehr lange auf Daten warten und ich muss auch Veränderungen in meinen Daten, die ich schreibe ja mit jedem Sprint neue Daten, wenn ich da Veränderungen berücksichtigen will über die Zeit, muss ich halt auch wieder mehrere Sprints warten, bis ich merke, so okay, das Ergebnis verändert sich. Also ich mache ja vielleicht kontinuierlich Forecasting und aktualisiere meine Forecasts und kriege aber nur alle 2 Wochen einen Datenpunkt. Das ist halt sehr dünn. Beziehungsweise dauert sehr lange. Deswegen, jeder Sprint hat ja Tage. Warum nehme ich nicht die Tage? Warum gucke ich nicht, ja, wie oft in einem Sprint etwas pro Tag fertig wird? Das ist ja geschenkt. Also die Daten habe ich ja wahrscheinlich auch. Was ich letztlich brauche, ist ja immer nur das Fertigstellungsdatum von einer jeweiligen Aufgabe, um zu sagen, am Montag sind so viel fertig geworden, am Dienstag sind so viel fertig geworden. Und das sind Daten, die habe ich meistens, wenn ich irgendeine Software benutze oder notfalls auch einmal im Daily per Hand mitschreibe. Das ist relativ einfach zu erheben. Und diese Genauigkeit, diese Granularität, die würde ich mir nicht nehmen lassen. Weil ich kann ja trotzdem damit einen Sprint vorhersagen. Ich kann ja die letzten 2 Wochen historische Daten nehmen und sagen, damit sage ich jetzt von mir aus auch einen 3-Wochen-Sprint voraus.
Kann ich ja machen. Ist es dafür notwendig, weil du redest jetzt die ganze Zeit immer nur so von Anzahl Arbeit, jetzt kann ja so ein, du hast gerade ein System genannt, jetzt keine Ahnung, ich habe da so ein Story, ein Ticket, ein Item, wie auch immer man das da in der jeweiligen Software nennt, die sind ja unterschiedlich, ich sag mal böse, groß. Mhm. Müssen die dafür ungefähr gleich groß sein oder können die auch weiterhin unterschiedlich groß sein, wie es bei manchen schon üblich ist?
Du hast gerade gesagt, glaube ich, ungefähr gleich groß. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil wirklich gleich groß werden sie nie sein. Das würde ich auch gar nicht versuchen, in irgendeine, ja, die Arbeiten gleich groß zu gestalten. Ich sag mal so, unser Prozess produziert halt nur mal Ergebnisse mit einer gewissen Variabilität, die unter anderem an der Größe hängt. Wie viel Aufwand steckt da drin, wie viel Risiko, dass ich, Probleme mit technischen Schulden kriegen, dass ich Blockaden habe, dass ich Abhängigkeiten habe. All das, was an Variabilität in meinen Prozessen drinsteckt, das ist völlig natürlich für unsere Prozesse. Und je weiter das auseinandergeht, desto mehr Möglichkeiten gebe ich ja meiner Monte-Carlo-Simulation zum Würfeln. Das heißt, ich habe eine sehr große Varianz im Prozess. Und je weniger das schwankt, desto besser oder desto präziser wird auch mein Forecast. Das heißt, es ist natürlich empfehlenswert, versuchen, die Aufgaben ja so klein wie möglich und so groß wie nötig zu schneiden. Aber ich würde mir gar nicht so viel Mühe dabei zu geben, sie untereinander jetzt möglichst gleich groß zu machen, sondern wirklich das, was mein Prozess halt an Variabilität hergibt, das ist es halt. Also das ist ja auch das, was ich versuche vorherzusagen. Und das kann ich versuchen zu reduzieren. Ich kriege das nicht weg. Aber in dem Fall würde ich halt gucken, dass ich da keine Projekte mit Kleinstarbeiten in einen Topf schmeiße. Theoretisch kann ich auch das tun. Aber dann kriege ich halt eine sehr große Spannweite als Ergebnis raus. Ne? Das ist natürlich nicht empfehlenswert. Aber ja, die Größe der Aufgabe spielt eine geringere Rolle, als man glaubt. Sagen wir es mal so. Weil das ist ja genau das, was eine Monte-Carlo-Simulation mir hilft. Durch diese vielen, vielen Versuche eben diese Spannweite mit zu berücksichtigen, wenn ich neue Aufgaben, die ja auch dieser Spannweite unterliegen, wenn ich die versuche vorherzusagen.
Wenn ich jetzt als Product Owner denke, okay, das klingt erstmal ganz spannend. Ich kann aufgrund historischer Daten eine Prognose treffen mit gewissen Wahrscheinlichkeiten, wann wir vielleicht die Sachen, die wir aktuell geplant haben, umzusetzen, auch fertig bekommen. Was sind aus deiner Erfahrung typische Fallstricke, wenn ich die Monte-Carlo-Simulation anwenden will?
Was sind Fallstricke? Ich glaube, ein Thema, was wichtig ist, ist so ein bisschen die Grundidee, je mehr Daten, desto besser. Das heißt, ja, warum nehmen wir nicht das letzte Quartal an historischen Daten und kippen das in die Monte-Carlo-Simulation oder ein ganzes Jahr? Das ist bei dem Vorgehen, das ist eher höchstwahrscheinlich hinderlicher, als dass es hilfreich ist. Weil je mehr Daten ich nehme, desto mehr Annahmen stecke ich da rein, die ich der Monte-Carlo-Simulation quasi als Futter gebe. Da ist dann Weihnachten und Ostern drin und die Sommerflaute und weiß ich nicht was. Obwohl ich nur versuche, den nächsten Monat vorherzusagen. das wird nicht genauer dadurch, dass ich mehr Daten habe. In dem Fall würde ich sogar sagen, weniger Daten sind besser. Wichtiger Punkt ist, dass ich historische Daten nehme aus einer Vergangenheit, die der Zukunft halbwegs ähnelt, die ich da versuche vorherzusagen. Und das ist wahrscheinlich eher eine kürzere Vergangenheit. Die letzten 4 Wochen werden wahrscheinlich ähnlich funktionieren wie die nächsten 4 Wochen. Und dass ich dann da eher, ja, ich habe es eben schon gesagt, da 20 Datenpunkte, das sind, vielleicht sind, ist das ungefähr ein 3-Wochen-Sprint. Die reichen vielleicht völlig, um eine ordentliche Aussage über die nächsten 3 Wochen zu treffen. Das ist so ein typischer Fallstrick bei Monte-Carlo-Simulation.
Was ist denn, weil du gerade jetzt das mit den 3 Wochen in die Zukunft gesagt hast, was ist denn nach deiner Erfahrung ein sinnvoller Zeithorizont für die Zukunft, den ich wählen sollte? Also, weil ich kenne halt Kontexte, in denen man dann eher denkt, wir rechnen mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr in die Zukunft. Gott bewahre da irgendwie noch, ne, ein Jahr oder anderthalb oder 2 Jahre in die Zukunft rechnen. Aber da ist eine gewisse Intention auch natürlich, weitreichende Prognosen zu treffen. Gibt es dann irgendwann so eine Grenze, wo du sagst, da macht es eigentlich keinen Sinn mehr? Oder kann ich das beliebig machen, nur die Wahrscheinlichkeiten werden halt immer irgendwann weirder? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also die pauschale Aussage, die ich jetzt mal treffen würde, wäre, kürzere Forecasts sind immer besser als längere Forecasts. Ist ein bisschen wie beim Wetter. Also niemand würde sich einen Wetterbericht für in 6 Monaten geben lassen, um zu entscheiden, ob man dann an diesem Tag seine Sommerparty macht, ob es regnet oder nicht. Das macht kein Mensch mehr bei Wettervorhersagen, weil Wetter ist viel zu komplex. Also, dass das genau sein wird, genauso in einem halben Jahr stattfinden wird, das gilt eigentlich in unserem Kontext genauso. Also kürzere Forecasts sind immer besser als längere. Was zu kurz und was zu lang ist, hängt von vielen Faktoren ab. Will ich mich jetzt nicht pauschal festlegen, aber ich meine, diese 14-Tage-Sprint-Vorhersagen, den würde ich halt eher trauen als schon eine 6-Monate-Vorhersage. Wenn ich jetzt längerfristig Planungssicherheit haben will, dann, ja, dann kann man das vielleicht mal machen, einen längerfristigen Forecast, dann aber immer nur, wenn ich auch kontinuierlich immer wieder neue Forecasts mache. Mit einer Monte Carlo Simulation geht das in Sekunden. Das heißt, ich kann das täglich machen. Ich bekomme ja täglich neue Informationen, weil ich ja neue historische Daten quasi schreibe und täglich oder zumindest sehr häufig schaue, verändert sich denn etwas in eine Richtung, wo ich nicht hin will, und dann reagiere und meinen Forecast anpasse, den ich vielleicht rausgegeben habe an Stakeholder, oder ich halt einfach an weniger Arbeiten arbeite, damit er doch wieder passt, oder meinen Durchsatz erhöhe. Früh im Projekt kann man vielleicht das noch mit Ressourcen klären, später im Projekt vielleicht nicht mehr so, man kennt das, und so weiter und so fort. Also dieses kontinuierliche Forecasting, da würde ich mehr, ja, würde ich mehr Mühe reinstecken, als jetzt einen Forecast für ein Jahr abzugeben. Wie gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Wettervorhersage für den Rest des Jahres, das vertraut ja auch kein Mensch drauf, gehe ich mal von aus. Das ist genauso
einfach. Das ist auf jeden Fall immer sehr unwahrscheinlich, dass das Wetter dann genau so ist. Aber man hat ja eine gewisse Tendenz, also die Wahrscheinlichkeit, dass es im Sommer schneit, ist ja dann doch im Verhältnis sehr gering.
Ja, aber wenn ich jetzt eine Woche vor meiner Party, die ich da im Sommer im Freien geplant habe, dann doch nochmal auf den Wetterbericht gucke, kurz davor, das ergibt wahrscheinlich Sinn. Also ich kann davon ausgehen, es ist nicht so wahrscheinlich, dass es da jetzt schneien wird oder regnen. Aber ich gucke ja trotzdem nochmal, bevor ich zur Tür rausgehe, einen Wetterbericht, ob ich jetzt eine Jacke anziehe oder nicht. Also das würde ich dann bei den Forecasts auch machen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich eine Prognose machen soll, ich sag mal, ne, Vierteljahr, vielleicht auch ein halbes Jahr, ich weiß, hast du gerade alles schon auch entsprechend kommentiert. Aber ich gehe dann eigentlich davon aus, ich habe meine Arbeit, ich habe quasi eine feste Liste an Arbeit, also eine Menge an Arbeit, die definiert ist. Wann wäre die abgearbeitet? Wenn ich jetzt neue Arbeit unterwegs ja entdecken werde, was im Regelfall der Fall ist, würde ich dann einfach immer nur schauen, dass ich das irgendwie miteinander verrechne. Also kann ich zum Beispiel sagen, ich habe, keine Ahnung, ich habe 10 Tage, die schaue ich mir an, wie viel Arbeit schaffen wir weg. Aber eigentlich schaue ich mir nicht an, wie viel Arbeit schaffen wir weg, sondern um wie viel Arbeit reduzieren wir unseren Stapel. Weil ich kriege ja auch immer vielleicht kriege ich ja alle 10 Tage ein Item Arbeit dazu. Das heißt, ich arbeite nicht 10 im Schnitt ab, sondern 9. Das heißt, ich würde dann mit denen quasi das gegenrechnen, was da an Arbeit dazu gefunden wird. Oder würde ich eine zweite Monte Carlo Simulation machen? Wie wahrscheinlich kommen wann welche Menge Arbeit hinzu? Oder wie würde ich mit solchen Situationen umgehen?
Ja, das ist auch so ein Thema kontinuierliches Forecasting. Also mit jedem Tag bekomme ich ja neue Informationen. Zum Beispiel, ups, wir müssen da noch 2 zusätzliche Dinge machen. Das ist ja eine neue Information. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Information bekomme, sollte ich die zum Teil eines neuen Forecasts machen. Das heißt, wir haben mit 10 gerechnet. Zwischendrin kamen noch 2 dazu. Also eigentlich sind es 12. Das heißt, das Datum verschiebt sich. Oder ich muss 2 andere rausnehmen, damit die 2 neuen reinpassen. Dann verschiebt sich vielleicht nicht. Also muss irgendwie aktiv werden und auf den Forecast reagieren. Aber das kann ich halt auch nur, wenn ich ihn kontinuierlich immer wieder aktualisiere. Und das Schöne ich halte es für einen Vorteil an Monte Carlo Simulationen ist, dass sie dir ja gar nicht sagen, welche Arbeiten wann fertig werden, sondern nur wie viele. Das heißt, ich weiß zu jedem Zeitpunkt mein Budget und kann entscheiden, was gehört denn an Aufgaben in dieses Budget und was nicht. Und das kann ich tagesaktuell entscheiden. Und das muss ich wahrscheinlich auch tagesaktuell entscheiden, insbesondere in komplexen Umfeldern. Und das finde ich so hilfreich. Also ich laufe mit meinem Budget immer vorweg und überlege, okay, also so wie sich das jetzt hier verändert hat und mit diesen 7 Erkenntnissen, die wir noch gesammelt haben, etc., aktualisiere ich jetzt meinen Product Backlog, die ersten 20 Aufgaben vielleicht, und sage, okay, ich mache einen neuen Forecast und da kommen wir dann und da raus. Oder ich tausche die Aufgaben unterwegs aus. Und das ist ja gerade das Agile vielleicht an der Geschichte, dass ich ja jetzt nicht eine Deadline habe, in der genau diese 10 Aufgaben fertig sein müssen, sondern ich kenne mein Budget und kann wirklich tagesaktuell darauf reagieren. Zusätzlich sogar noch mit der Information, dass ich das Risiko, was damit verbunden ist, dass es auch tatsächlich so eintritt, auch noch kenne. Und das finde ich eine wichtige Aufgabe, auch insbesondere für Product Owner, dieses Mittel an der Hand zu haben und letzten Endes Risikomanagement zu betreiben. Aber kontinuierlich mit den neuen Informationen und diesen kontinuierlichen Forecasting.
Ich glaube, es sind die zwei Sachen, die hier gerade extrem wichtig sind, wenn ich auch mit meinen Stakeholdern zusammenarbeite. Das erste hattest du relativ weit am Anfang schon gesagt, dass es so ein Wahrscheinlichkeitskorridor sozusagen ist. Also wir reden von Wahrscheinlichkeiten, dass dementsprechend ist es keine Garantie, dass dann und dann was fertig ist, weil man weiß halt nicht, was unterwegs noch alles passiert. Und das zweite ist, das Ganze auch kontinuierlich anzupassen und immer wieder zu schauen, wie haben sich meine historischen Daten verändert, weil wir einfach jetzt mehr gearbeitet haben. Das Team ist vielleicht besser zusammengekommen. Eine Person hat sich verabschiedet, eine neue Person ist reingekommen. Irgendwas in dieser Art und Weise an Veränderungen ist passiert. Also schon, dass da einfach Sachen sich verändern. Das mit zu berücksichtigen halte ich für extrem sinnvoll. Jetzt haben wir über die Monte-Carlo-Simulation vor allem als Forecasting-Instrument genommen für wann ist etwas fertig, wann habe ich bestimmte Sachen irgendwie umgesetzt etc., wo wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben, stellt sich mir die Frage, ob ich die Monte-Carlo-Simulation auch für andere Sachen nutzen kann. Beispiel, wenn ich jetzt ein Restaurant betreibe, ähnlich wie bei dem Wetter, könnte ich ja auch jetzt eigentlich sagen, wie viele Gäste am Tag bediene ich eigentlich und könnte daraus wahrscheinlich auch einen Forecast machen, ausgehend der letzten 3 Wochen. Wie sieht wahrscheinlich die Restaurantauslastung in den nächsten 3 Wochen aus, oder?
Ja, das ist eine schöne Idee. Also ich könnte ja sagen, ich habe historische Daten gesammelt, ich bin im Sommer, da habe ich vielleicht sogar Außengastronomie, da habe ich mehr Tische, die Leute sind vielleicht auch mehr unterwegs. Das zeigen meine historischen Daten aus den letzten 3 Wochen und ich versuche jetzt eine Vorhersage darüber zu treffen, wie wahrscheinlich das ist, dass sich meine Belegung so und so in den nächsten Tagen entwickeln wird. Gemessen an diesen historischen Daten könnte vielleicht meine Personalplanung oder meine Einkaufsplanung oder was auch immer damit in Verbindung setzen, dass ich sage, naja, mit der 85%igen Wahrscheinlichkeit kommen da irgendwie am Tag 10 Personen oder mehr. Da muss ich vielleicht ein paar zurückschicken, aber ich weiß, für 10 Personen sollte ich mal einkaufen. genau. Ja, warum nicht? Ist eine schöne Idee.
Weil ich jetzt denke, das müsste man, ich frage mich gerade, ob man das nicht auch auf die digitalen Produkte, die wir meistens bauen, adaptieren kann und zu sagen, okay, aufgrund eines wie auch immer gearteten Mehrwerts, den wir erzeugen, und das könnte zum Beispiel auch sein, Anzahl Bestellungen über unseren E-Commerce-System oder ähnliches aufgrund der historischen Daten, wie wird sich das in Zukunft vielleicht verändern?
Ja, klar. Also ich habe es ja eingangs schon gesagt, so in der Finanzwirtschaft wird das ja auch gerne genutzt. Da gibt es ja auch solche Szenarien. Also es ist halt immer die Frage, also Kontext ist dann King, ne? Also welche Annahmen gebe ich da rein und was möchte ich damit vorhersagen? Das kann ja alles möglich sein. So eine Monte-Carlo-Simulation ist ja so gesehen relativ dumm. Die würfelt dir das ja alles nur hoch. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man damit bestimmt Szenarien in meinem Produkt in der Zukunft vorhersagen kann. Und ich sollte nur halt ja auch da wieder regelmäßig gucken, ob das dann auch wirklich so eintritt und aktualisieren etc. Aber kann ich mir vorstellen, klar. Ich nutze es hauptsächlich halt für, wann ist es fertig oder wie viel Arbeiten kriegen wir innerhalb eines Zeitraums fertig, klar.
Ich glaube, die Schwierigkeit besteht darin, dass sich wahrscheinlich der Kontext, in dem sich die zukünftigen Daten generieren, ja auch verändert. Dadurch, dass ich neue Arbeit gemacht habe für mein Produkt, sodass mein Produkt in der Zukunft immer anders ist, als es in der Vergangenheit war. Das heißt, wenn ich jetzt die letzten, sagen wir mal, 3 Monate nehmen würde, ne, wenn ich jetzt einfach zu viele Daten nehme, dann werde ich in den nächsten 3 Monaten natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen haben, weil ich neue Features habe. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, wenn ich viel Maintenance mache oder wenig Weiterentwicklung meines Kontextes selbst betreibe, sondern so, dass die historischen Daten eher auch den Rahmenparametern entsprechen können, die ich in der Zukunft habe. Ich betreibe den Online-Shop einfach weiter, ohne neue Features zum Beispiel.
Ja, die Vergangenheit sollte der Zukunft halbwegs ähneln, die ich da versuche vorherzusagen, klar. Aber du hast eben was gesagt mit Bestellungen. Also man könnte ja vielleicht auch Simulationen machen, die so ein bisschen die Idee davon geben, wie viel Bestellungen noch in diesem Sommer in meinem Fashion-Shop vielleicht ankommen könnten, die ich dann, wo ich dann vielleicht irgendwie drauf reagiere mit irgendwelchen Entscheidungen. Das ist ja dann so ein bisschen versuchen, den Markt so ein bisschen zu erfüllen oder zu simulieren mit gewissen Risiken und Sachen, die wahrscheinlicher sind als andere. Also das ist ja auch, obwohl sich mein Produkt weiterentwickelt, ist es ja ein Marktverhalten, wo ich das vielleicht nutzen könnte und dann halt eben Entscheidungen treffe. Was wird es dann diesen Sommer als nächstes für Features geben? Oder was ist vielleicht jetzt gerade nicht so wichtig, wenn sich das so und so entwickelt? Klar.
Jetzt haben wir über die Monte-Carlo-Simulation gesprochen, haben darüber gesprochen, was es eigentlich ist, wie das funktioniert, auch wie ich es fürs Forecasting einsetzen kann, was typische Fallstricke sind. Und vielleicht gibt es jetzt den einen oder die andere Menschen, die halt jetzt sagen, okay, das würde ich gerne ausprobieren, da würde ich gerne was machen. Was sind vielleicht ein oder zwei Tipps, die du denjenigen gerne mitgeben wollen würdest?
Genau, was sind Tipps? Also eine Sache finde ich immer wichtig, dass man damit einfach mal anfängt, weil es kostet nicht viel. Vielleicht braucht man mal ein Tool. Theoretisch kannst du es in Excel machen. Das ist ja nur Würfel. Aber man muss nicht groß was vorbereiten. Man kann damit eigentlich recht schnell anfangen, insbesondere weil man die historischen Daten meistens in irgendeinem Tool hat, in Jira oder weiß der Geier, was man benutzt, Azure DevOps oder irgendein Ticketsystem. Das schenkt mir die Daten meistens schon. Das heißt, man kann einfach mal anfangen. Dann würde ich hingehen und sagen, naja gut, also ich habe wahrscheinlich schon irgendeine Art von Forecasting, zum Beispiel Schätzungen oder so am Laufen. Irgendwie muss ich ja meistens die Frage beantworten, wann ist es fertig? Das habe ich bisher irgendwie gemacht. Das würde ich auch bisher, also würde ich dann auch erstmal weitermachen und das nicht direkt ablösen, aber parallel Monte-Carlo-Simulationen nutzen und das mal zu vergleichen mit unseren bisherigen Ergebnissen, Schätzungen oder was auch immer. Und sobald die Monte-Carlo-Simulationen bessere Ergebnisse liefern als zum Beispiel Schätzen, dann würde ich anfangen, das eine durch das andere zu ersetzen. Weil dann kann ich auch die Vorteile tatsächlich genießen, mein Team nicht ständig offline nehmen zu müssen, um Schätzrunden zu machen. Kann es tatsächlich täglich einsetzen, weil ich jetzt dem Forecast auch ein Stück weit vertrauen kann. Genau, aber ansonsten anfangen. Weil es gibt ganz viele nicht intuitive Dinge, in Verbindung mit dieser Art von Forecasting. Du hast eben auch schon das mit den Aufgabengrößen und so gesagt. Das ist was, das kriege ich häufig direkt gefragt. So, ja, aber ich habe doch ganz unterschiedliche Aufgaben und so weiter. Also das sind nicht immer intuitive Dinge, die da vor sich gehen. Das heißt, man braucht eine Weile, um sich damit mal anzufreunden und dem Ganzen auch zu vertrauen. Das heißt, anfangen, weitermachen, vergleichen, und vielleicht auch mal ein Buch dazu lesen, das lohnt sich immer. Es gibt ein kostenloses, das können wir in die Shownotes mal dazu geben. Und irgendwann merkt man, dass das Monte-Carlo-Simulationen mir häufig bessere Ergebnisse bringen, als vielleicht meine bisherigen Art und Weisen, Forecasts zu gestalten.
Sehr schön. Felix, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst und uns zum Thema Monte-Carlo-Simulation abgeholt hast. Und wenn ihr da draußen noch irgendwelche Ideen, Erfahrungen, Tipps, Tricks oder Ratschläge habt rund um das Thema Monte-Carlo-Simulation, dann postet doch gerne eure Kommentare, eure Hinweise, eure Erfahrungsberichte entweder auf unserem Blog unter produktwerker.de als Kommentar auf dem Blogpost zu dieser Folge oder schreibt auf LinkedIn oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an info@produktwerker.de. Felix, nochmal vielen Dank, dass du heute da warst.
Ich danke dir, Dominik. Es war mir eine Freude.
Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat euch einige wertvolle Impulse gegeben. Wenn ihr etwas zurückgeben wollt, dann gebt uns doch mal einen kleinen Impuls, und zwar in eurer Spotify-App oder bei Apple Podcast. Dort könnt ihr jeweils eine Bewertung hinterlassen. Schreibt einen kurzen Text, vergebt ein paar Sternchen. Das würde uns wirklich freuen und weiterhelfen.